Leihgesellschaft. Wir könnten mal die Rollen tauschen. Ich würde gerne mal die Reise machen. Also ganz kurz zusammengefasst, der Staat setzt falsche Anreize steuerlich gesehen. Das Aufstiegsversprechen, was jeder mit sich gefahren hat, ist letzten Endes gebrochen. Ist ein leeres Versprechen mittlerweile. Und ob wir überhaupt in einer Leistungsgesellschaft in Anführungszeichen noch leben, ob das ein Mythos ist, darüber werden wir vielleicht nachher diskutieren müssen. Vielen Dank, Einstein. Und dann würde ich bitten, dass wir jetzt zur Bildung und zur Lokalpräsenz sozusagen übergehen zu Frau Dr. Silke Lesemann und uns einen kurzen Impuls in Sachen Bildung, Bildungsgerechtigkeit ist Bildung der Königsweg. Fragezeichen.
Gut, dann schauen wir mal, ob das so kurz ist.
Hat nicht geklappt, tut mir leid.
Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr, dass ich über dieses Thema, über dieses wichtige Thema heute einige Worte verlieren darf. Mein Kapitel heißt Bildungschancen für alle, Ausrufungszeichen. Und nicht nur für die wenigen, die Frau Friedrichs eben erwähnt hat. Die Frage ist ja, entscheidet Leistung? Das ist unser Wunsch.
Nur ein bisschen weiter weg, das ist nicht ganz so laut.
Rede ich zu laut?
Nee, gut. Das ist nur das Mikro.
Okay. Leistung, entscheidet Leistung? Nein, muss man sagen. Für den Bildungserfolg ist immer noch das Elternhaus wichtiger, viel wichtiger. Und das ist ein großes Problem, das klang ja eben auch schon durch. Bildung, das hört sich immer so prima an, da denkt man, alles ist offen, da sind Horizonte in Sicht, auf die ich zugehen kann. Man wächst, man bildet sich und man kommt auch irgendwo an und kommt auch weiter und hat auch sowas wie sozialen Aufstieg vielleicht im Kopf und der erfüllt sich auch. Aber das haben uns Studien in den vergangenen Jahren gezeigt, dass die Kinder von Kassiererinnen, von Maurern, von Schneidern, von Verkäuferinnen immer seltener Abitur machen oder weiterhin seltener Abitur machen und weiterhin schlechtere Noten als der Nachwuchs von Anwälten, Lehrern, Ärzten und eben diesen Beratern hat. Und auch an deutschen Schulen ist es so, dass das Elternhaus über den Bildungserfolg nach wie vor entscheidet. Und dann, was in der Schule so beginnt, setzt sich auch an der Universität dramatisch fort. Also ich bin jemand, die täglich mit Bildungsfragen an den Hochschulen zu tun hat. Ich habe selber zwei Söhne, die mittlerweile auch eine Ausbildung machen bzw. auch studieren und ich bin einem Lehrer verheiratet. Also das Thema ist mir wirklich ganz nah und ist mir ein sehr wichtiges Thema. Und ich habe eigentlich immer Hoffnung, dass es doch eigentlich anders sein müsste. Aber wenn man diese Studien so zur Kenntnis nimmt, dann stellt man fest, dass es nach wie vor auch einen tiefen Graben gibt zwischen Akademikerkindern und Arbeiterkindern an deutschen Universitäten und Fachhochschulen. Diese soziale Ungleichheit schleppt sich hartnäckig von der Grundschule über die Schule hin zu unseren Hochschulen. Und man muss feststellen, dass sich da eine kleine Wissenselite selbst reproduziert und das auch ganz erfolgreich. Und vielleicht mal ein paar Zahlen. Nur jeder Fünfte schafft den Aufstieg durch Bildung. Und leider ist auch der Abstieg häufiger als der Aufstieg. 20% schaffen einen höheren Bildungsabschluss als die Eltern. 22% bleiben dahinter zurück. In Deutschland überwiegt bisher die Abwärtsmobilität, was international auch eine Ausnahme ist, muss man sagen. Und die Funktion des Bildungssystems als Motor für den Aufstieg zwischen den Generationen ist relativ schwach ausgeprägt. Das sagen uns jedenfalls Zahlen, Daten, die 2012 erhoben worden sind. Wenn man nochmal auf die Schule guckt, stellen wir fest, dass 95% der Akademikerkinder ein Studium beginnen und Abiturienten aus nicht-akademischen Elternhäusern gibt es nur halb so viele. Also das ist ja fast so wie diese Vermögensverteilung. Naja, nicht ganz genauso, aber irgendwie die Tendenz wird aufgenommen. Von 100 Kindern aus akademischen Elternhäusern beginnen 74 ein Studium, von denen wiederum 63 einen Bachelorabschluss machen, 45 einen Master und 10 eine Promotion, also Doktortitel tragen. Wie sieht es nun bei den Kindern aus nicht-akademischen Elternhäusern aus? Da beginnen nur 21% ein Studium, 15 schaffen einen Bachelor und nur 8 machen einen Master. Ja, und wie viele Doktorinnen und Doktoren gibt es? 1%. Verschwindend gering ist das. 1% aller Arbeiterkinder promovieren, aber 10 bei den Akademikern sind es 10-mal so viele. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein akademischer Abschluss ist natürlich vielleicht nicht für alle gleich erstrebenswert und nicht jeder muss promovieren. Also das finde ich auch, das muss nicht sein, obwohl ich selber einen solchen schönen Titel tragen darf. Aber es darf nicht sein, dass die familiäre Herkunft das alleinige Kriterium oder ein ausschlaggebendes Kriterium ist, was darüber entscheidet. Fragt man sich, was gibt es denn für Hürden? Wir denken ja alles, Mensch, wunderbar, wir machen Abitur. Mittlerweile sind es 50% der Schülerinnen und Schüler, vielleicht noch 51%. Was sind die Hürden, in eine akademische Ausbildung zu gehen? Da ist zum einen das Thema Geld und das erstaunt eigentlich, weil man muss es sehen, eigentlich fast nirgendwo im internationalen Vergleich das Studium so kostengünstig ist wie in Deutschland. Obwohl wir haben immer noch Verwaltungsgebühren, die wir beseitigen wollen, das gibt es alles noch, aber wir haben nicht diese Studiengebühren wie in anderen Ländern und schon gar nicht in der Höhe. Aber Studienfinanzierung bleibt eine echte Hürde, weil irgendwo will man wohnen, man braucht Platz, man braucht eine Wohnung, man braucht was zu essen und so weiter. Das Thema Studienfinanzierung. Was ist nun bei den nicht-akademischen Kindern sozusagen zu beobachten? Da ist die Studierneigung eher gering, weil das ist von Risiko, ihre Entscheidungen sind risikovermeidend. Die wissen, was es bedeutet, Schulden zu haben, weil sie das teilweise aus dem Elternhaus können. Die wissen, wie man ist es, mit knappem Geld umgehen zu müssen. Und das war letzten Endes auch ein Motiv, warum wir hier in Niedersachsen die Studiengebühren komplett abgeschafft haben und sie durch Studienqualitätsmittel ersetzt haben, um gerade auch zu verhindern, dass diejenigen, die ja, Ressentiments gegenüber dem Studium haben, weil sie andere soziale Erfahrungen gemacht haben, nicht an die Unis gehen. Und wenn man dann auf die sozial höher gestellten Milieus schaut, dann stellt man fest, dass die alles daran setzen, den bisher erreichten Status der Familie auch weiter fortzusetzen, mindestens zu halten, am besten nochmal einen draufzusatteln. Die wollen sich weiter abgrenzen, auch nach unten. Und seitdem, das ist auch eine Beobachtung, seitdem viele der Studierenden auch ins Ausland gehen, das gehört dazu, dass man auch mal ein Auslandssemester machen kann. Es ist also weniger exklusiv geworden mittlerweile als noch zu meiner Studienzeit vor, weiß ich nicht, 35 Jahren oder sowas an der Kante. Da haben nur ganz wenige ein Auslandssemester gemacht, das ist heute viel üblicher. Da geben die sozial besser gestellten Kinder, Studierenden an besonders hochkarätige und an teure Studienorte. Da können sie es sich eben auch leisten. Und hier kann man es eigentlich sagen, je mehr sich Arbeiterkinder daran setzen, in die akademische Welt vorwagen, umso mehr setzen sich ihre bürgerlichen Kommilitonen von ihnen auch wiederum ab. Ein weiterer Punkt, eine weitere Hürde für die akademische Ausbildung ist das fehlende Selbstvertrauen, also so eine unbewusste Selbstselektivität. Das Gefühl, am falschen Ort zu sein. Also ich komme aus einer Arbeiterfamilie als Beispiel und habe meine Schule bewältigt, wo schon ganz viele aus anderen sozialen Verhältnissen waren, hatte ein Fremdheitsgefühl, komme jetzt an die Uni und da sieht es nochmal anders aus. Also wo ist mein Ort? Wo finde ich Leute, die gleichen Erfahrungen gemacht haben wie ich? Mit wem kann ich mich überhaupt identifizieren? Wer passt zu mir? Das ist etwas, was die Initiative Arbeiterkind, die hoffentlich viele ja auch kennengelernt haben von Katja Urbartsch, diese Thematik treibt sie voran und versucht da zu arbeiten und macht das auch sehr erfolgreich, gerade auch Kinder aus Nicht-Akademiker-Familien eben auch das Gefühl zu geben, ich bin auch an der Uni zu Hause, ich schaffe das, weil ich gute Leistungen habe und ich muss nicht diesen sozialen Status unbedingt als ausschließend begreifen. Ja, und dann kommt natürlich noch das Thema Förderung. Wer fördert mich überhaupt? Also das weiß man selbst. Ich habe es immer erlebt als junge Frau, die an die Hochschule gegangen ist vor 35 Jahren, habe Geschichte studiert. Und ja, das waren vorwiegend Professoren. Und in Hannover gab es aber Gott sei Dank 2-3 Professorinnen. Das war eine Ausnahme. Man braucht auch immer Vorbilder und Identifikationsfiguren. Und das ist natürlich ein Thema, dass man auch Förderung braucht und ich glaube, es reicht nicht, dass man Förderung in Nischensituationen wie Diversity-Büros parkt. Gott sei Dank gibt es die inzwischen, sondern man muss das als Kernaufgabe der Hochschulpolitik auch machen. Kernaufgabe der Hochschulen selbst. Und ich finde es toll, dass die Hochschule Hannover, die hat beispielsweise, als wahrscheinlich etliche kennen hier, die haben ein eigenes Präsidiumsmitglied, eine eigene Vizepräsidentin, die sich mit dem Thema soziale Öffnung der Hochschulen beschäftigt. Diversity, das ist das Thema. Nicht allein das Thema Gleichstellung zwischen den Geschlechtern, nicht allein das Thema Migration sozusagen, sondern alles, was bisher nicht zum Standard der Hochschulen gehörte. Ja, die Bildungsexpansion der 70er Jahre, da ist begonnen worden, das System durchlässiger zu machen. Aber bis heute fehlt es an den Hochschulen immer noch an einer kritischen Masse, dem Thema eine große Bühne zu geben. Und vielleicht ist auch dies das Problem, dass diejenigen, denen der Zufall der Geburt den roten Bildungsteppich ausgerollt hat, nicht den Schulterschluss mit denjenigen suchen, deren Bildungsweg mit Hürden verstellt ist. Also die bräuchten das soziale Bewusstsein, die müssten das Bewusstsein entwickeln, dass es gut ist für eine Gesellschaft, dass es gut ist für eine Wissensgesellschaft, wenn man möglichst unterschiedliche Erfahrungen reinbringen kann und unterschiedliche Menschen da hat. Ja, das hört sich jetzt alles ziemlich deprimierend an, aber wenn das so wäre, wenn ich jetzt denken würde, ich kann da nichts gegen machen, sondern ich müsste mich damit abfinden, dann wäre ich nicht Mitglied im Niedersächsischen Landtag und wäre nicht auch Politikerin, weil ich glaube, man kann was ändern und man muss daran was ändern. Das sind zwar manchmal Tippelschritte, die man geht, aber wir müssen beginnen und wir haben uns ja auf den Weg gemacht. Also Niedersachsen. Es ist gestern eine ganz erfreuliche Studie berichtet worden, ein Bildungsbericht, der Niedersachsen auch attestiert, dass die niedersächsische Schulpolitik gut ist. Die gute Nachricht, die zukunftsoffensive Bildung, auf die wir uns gemacht haben, die wirkt. Und der Zusammenhang von sozialer Herkunft und Bildungserfolg bleibt zwar eine Aufgabe, aber wir haben das in den letzten Jahren etwas verringern können. Und ich glaube, das erzähle ich dann nachher nochmal.
Sie nehmen mir das Wort aus dem Mund. Vielen Dank, weil das sollten wir wirklich intensiver nachher gemeinsam diskutieren. Ja, vielen Dank für den Einblick in die Bildungswelt. Das werden wir, wie gesagt, nachher noch.